Du erweiterst meinen Horizont ja regelmäßig. Von dir habe ich erfahren, dass es Smartphone-Akne gibt. Das wusste ich überhaupt nicht. Das
ist eine Sache.
Ist, wenn man sich das Handy ständig ins Gesicht hält. Ja. Aber ist es nicht sowieso so, dass man mittlerweile in der Sandwich-Haltung telefoniert?
Was ist das?
Als hätte man so ein, ja, so, wenn man, als würde man so ein Knäckebrot beißen. Also wäre für mich auch eher die Knäcke-Haltung. Aber so telefonieren doch die jungen Leute.
Aber ich habe noch nie so telefoniert.
Eine freundliche Empfehlung Ihres Dermatologen. Naja, gut. Also das würde ich schon mal empfehlen mit der Knäckebrot-Haltung. Für alle anderen Gebrechen, die so ein erhöhter Social-Media-Konsum so mitbringen, hört diese Folge. Es gibt Handy-Ellbogen, SMS-Daumen, YouTube-Schultern, Mobile-Nacken. Die Liste der körperlichen Gebrechen ist lang und von den psychischen Nebenwirkungen wollen wir gar nicht erst reden.
Ich hatte ja mal Sehnenscheidenentzündung von einem Handy-Game, das mir offensichtlich etwas zu viel Freude bereitet hat.
Was war's?
Ich glaube, es war
Horse Club, wo du dann ausmalen musstest?
Es war irgendwas, es war entweder Mario Kart Tour oder Mario Go oder irgendwas mit Mario. Ist es
der ja Mario, ja.
Gottlob spiele ich das Spiel jetzt nicht mehr, ist schon ein bisschen länger her. Aber gegen all diese Dinge, die Steffi auch gerade aufgezählt hat, hilft eigentlich weder heiße Rolle bei der Physio noch stramme Rückengymnastik, sondern der beste Weg wäre wohl Digital Detox.
Das Problem bei der Wurzel packen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, toxisch oder Detox,
ja,
alle Komposita mit toxisch oder Detox gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Und außerdem bin ich auch generell kein Freund von Verzicht. Das ist, sollte bekannt sein. Aber wir nähern uns dem Thema heute trotzdem. Bildschirmzeit ist hiermit offiziell beendet. Hören reicht.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Banowski und Anne Radder als ein Podcast von Enjoy vom NDR, den ihr, so ihr das nicht eh gerade exakt so konsumiert, bekommt in der ARD Audiothek.
Das war mal ein Schachtelsatz. Hm. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten, mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Steige ich mit ein.
Und das ist hier die Frage.
Digital Detox. Wie finde ich das richtige Social Media Maß? Kann ich sagen? Geht ganz schnell, fahrt einfach nach Barcelona, setzt euch da an den Strand, lasst euren Rucksack bei der Familie, sucht eine Toilette auf, dann kommt ihr wieder und dann hat Digital Detox im Prinzip schon angefangen.
Wollte ich dir nochmal sagen, mein Beileid zum Verlust deines Smartphones. Aber es wurde inzwischen ja relativ schnell, also erschreckend schnell ersetzt. Da hast du dich schnell getröstet mit einem neuen Smartphone über
den Verlust. Also mir war es gar nicht so wichtig, aber der Familienrat hatte schon recht. Irgendwie ist es ja auch ein bisschen mein Arbeitsgerät, damit rechtfertige ich mich auch. Ja, es hat so eine Art Austausch bei mir stattgefunden. Also ich wurde ausgetauscht auf der Stranddecke.
Ja.
Es hat nur keiner gemerkt, dass nicht mehr ich da saß, sondern ein Taschendieb. Und so hat das Handy eine neue Besitzerin oder einen
auch
neuen
schön.
Besitzer gefunden.
Auch schön, oder? Du, vielleicht geht's dem Handy jetzt da, wo es ist, besser als
das
vorher.
Das glaube ich nicht, wir haben es ja geortet.
Mhm.
Und das war, sagen wir mal, sozial nicht so die Gegend, die ich mir für mein Handy gewünscht hätte. Aber
ein Handy aufwachsen sollte, ne?
Ja. Naja, aber ich denke, es macht jemand anderen oder eine andere jetzt sehr glücklich.
Aber ich glaube, dein Handy lernt da jetzt Breakdance, ernährt sich von Yum-Yum-Nudeln und da hat ganz viel GTA.
Und ich sehe das auch so als Digitaloffensive für, sagen wir mal, sozial schwierige Ecken in der Nähe Barcelonas.
Also du hast unfreiwillige Digital Detox in Barcelona und wir wollen heute mal gucken, wie wir euch freiwillig dazu kriegen zu Digital Detoxen oder zumindest mal drüber nachzudenken. Ich habe in Studien gewühlt, Steffi. Soll ich damit
so
direkt mal schwungvoll einsteigen?
Ja, gerne.
Okay. Ist eine repräsentative Studie der Postbank aus dem Frühjahr 2022.
Die Postbank hat dafür noch Zeit.
Absolut.
Keine Automaten mehr.
Deshalb haben sie keine Automaten mehr. Sie mussten sich um diese Studie zum Thema Internetnutzung der Deutschen kümmern.
Wir sind hier bei der Arbeit nicht auf der Flucht. Wahrscheinlich haben sie angefangen mit der Studie 2012.
Auf jeden Fall ging es da unter anderem auch um den Einfluss der Pandemie auf unser Nutzungsverhalten. Packen wir euch in die Shownotes. Und ich habe mal ein paar harte Fakten und Zahlen zusammengekehrt. Also, in der Woche verbringen wir durchschnittlich 20,2 Stunden mit dem Smartphone im Internet. Und je jünger ihr seid, desto intensiver ist eure mobile Internetnutzung, laut dieser Studie. Die unter 40-Jährigen sind mit dem Smartphone nämlich sogar durchschnittlich 31,8 Stunden pro Woche online. Also ungefähr 4,5 Stunden am Tag. Steffi, drunter oder drüber bist du?
Also zuerst möchte ich mal sagen, es ist jetzt auch nicht so überraschend, finde ich.
Nee. Was,
und ich weiß es nicht, wahrscheinlich bin ich auch so in dem Rahmen, weil ich, und das ist meine Ausrede für alles, mein Handy ja tatsächlich für den Job benutze.
Ja.
Und ich sehe da zum Beispiel Social Media Konsum auch als etwas, gerade was Twitter oder so anbelangt, auch tatsächlich als etwas, was ich auch für meine Arbeit gebrauche. Deshalb, ja, ist eine super Rechtfertigung, aber ich habe auch schon einen relativ hohen Konsum. Und du ja wohl auch, oder?
Ja, ich habe mal versucht aufzuschlüsseln, in welche Bereiche sich mein digitaler Konsum so aufteilt. Und da würde ich traurigerweise mal behaupten, 20% relevante Informationen, ne, Nachrichten, berufliches, 30% Kommunikation mit Familie, Freunden, Kollegen, mit dir und 50% random Scheiße, mindestens, würde ich so sagen. Also
ich würde das gar nicht immer so als so negativ formulieren. Ich nehme mal vorweg, meine Gästin, mit der ich gesprochen habe und ihr gleich hört, die hat auch gesagt, naja, aber manchmal hilft es mir auch einfach, dumm rumzuscrollen.
Ein bisschen Stumpfsinn hat noch niemandem geschadet.
Und genau, das ist so wie die Toilettenzeitschrift, die man früher hatte.
Ja.
So ist es dann, dass man einfach anderen Leuten bei dem zuguckt, was sie so gemacht haben. Ja. Wenn es auch gar nicht wahrscheinlich meistens interessanter ist als das eigene Leben, aber für den Moment ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Thema flankt für mich gerade so in meine Vorsätze für 2023, weil ich wollte eigentlich mal
mehr Zeit.
Ja, wollte ich wirklich. Weil, also in deinem Umfeld ist ja zum Beispiel Instagram eine ganz normale Sache, in meinem Umfeld nicht. Also ich komme vom Land, auch viele meines Umfelds sind halt auch ältere Leute. Ich würde sagen, bei dir ist so Social Media so wie jeden Tag eine frische Unterhose anziehen. Mhm. Das machen die Leute automatisch, obwohl ich habe gerade eine GfK-Studie gelesen, das machen die Leute leider gar nicht so automatisch. Ein Viertel der Männer wechselt die Unterwäsche so oft, wie sie nach Bali fliegt, also nicht besonders oft. Aber es gehört einfach zum Leben dazu, in meinem Umfeld nicht. Und da ist das, jeder Follower, jede Followerin ist harte Arbeit.
Mhm.
Und außerdem muss ich mich auch einfach so ein bisschen an diese Grundhaltung gewöhnen. Ich bin eine Person, die echt ein Problem damit hat, sich selber darzustellen im Internet.
Ja.
Aber das gehört ja anscheinend auch ein bisschen dazu.
Wenn man FollowerInnen gewinnen will, wohl schon, ne?
Genau.
Also wenn man da nicht nur so sein will, sondern da, Achtung Steffi, wenn man da wirken möchte.
Ja, damit tue ich mich wirklich ein bisschen schwer. Aber ich glaube, das gehört ja auch zu diesem Moderationsjob oder so dazu, dass man das
glaube ich zumindest. Also das ist meine Hauptrechtfertigung für Instagram, dass ich immer denke, ich muss in dem Spiel... Es gibt natürlich, ganz kurz, ich werde sehr oft von Instagram sprechen, weil das so das Social-Media-Ding ist, wo ich am aktivsten bin. Es gibt natürlich auch noch ganz tolle andere Sachen, TikTok und so weiter. Bei mir ist es Instagram und ich glaube, wenn ich nicht den Job hätte, den ich hätte, dann würde ich Instagram zumindest sehr anders nutzen.
Genau, und deshalb ist das für mich auch ein Teil der Arbeit. Und ich muss auch zum Beispiel ab und zu mal ein Reel drehen oder so, gar nicht für mich, sondern für die Arbeit und so. Das gehört halt für mich dazu. Und da muss ich dieses Abwerfen, die Leute interessiert das ja gar nicht.
Ja.
Und wenn die Leute das auch gar nicht interessiert, dann muss ich das aushalten.
Ja, genau.
Und das ist für mich noch relativ schwierig. Deshalb wollte ich eigentlich mehr machen. Eigentlich bin ich hier eher ein Twitter-Konsument, aber dafür bin ich zu dumm.
Ärgerlich.
Schade. Es ist schade. Schrift wäre auch eher meins. Aber da traue ich mir überhaupt nicht zu posten, weil das ist mir einfach, oder zu twittern, das ist mir einfach zu unangenehm. Naja, insofern flankt das in meine Vorsätze rein. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn ich dann demnächst abhängig bin, und so wird es auf jeden Fall sein,
na klar,
dann ist es ja gut, wenn ich schon mal weiß, wie ich
mit
da wieder
schon hinbekommen.
Genau, weiß ich, wie ich da wieder runterkomme.
Ich habe mal ein bisschen quergelesen zum Thema Digital Detox. So, nur um einmal so einen kurzen Überbau zu machen. PsychologInnen sagen, Smartphone-Fasten kann das Gefühl von Autonomie, das Selbstbewusstsein, die Konzentrationsfähigkeit und die Zufriedenheit erhöhen, was für mich erstmal alles attraktiv klingt. Also ich wäre für alles davon offen. Könnte ich alles gebrauchen. Die angebliche Gefahr beim Detoxen, da kommen wir auch später noch zu, ist FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, irgendwas Wichtiges zu verpassen, zum Beispiel den Beziehungsstatus des Ex-Freundes oder ein Outfit of the Day von Caro Daur. Da hat man einfach Angst. Oder im schlimmsten Fall, stell dir das bitte vor, du detoxst, du digital detoxst und du verpasst irgendeine medienwirksame Lebensentscheidung vom Wendler oder der Familie Fercici. Da muss man auch erstmal mit umgehen können.
Ja, und auch wenn man im privaten Umfeld was verpasst.
Total, ja.
Ja.
Das ist, finde ich, noch, da komme ich auch später nochmal zu, ich finde, das ist noch das größere Thema eigentlich. Hast du schon mal bewusst Digital Detox gemacht?
Nein.
Wahrscheinlich nicht, weil du auch gar nicht so einen hohen...
Wie heißt das denn, wenn man das Gegenteil von Detox? Digital Botox?
Digital Botox machen. Du versuchst dich in Digital Botox, ne? Weil ich habe auch noch nie bewusst irgendwie mir das Handy verboten oder Apps gelöscht oder was man so machen kann. Aber was ich mache, und ich weiß, das machst du auch, und da geht's auch später nochmal drum, ich mute oder entfolge zumindest manchmal vorübergehend Accounts, die mir nicht gut tun. Das sind manchmal so Konsum-Accounts, weil ich so denke, nein, ich will jetzt nicht wieder irgendeinen Kaufimpuls kriegen, weil irgendjemand wieder ein schönes Paar Turnschuhe anhat. Und ich will aber auch nicht von all meinen Bekannten mitbekommen, wie geil deren Urlaube und wie süß deren Babys und Hunde sind. Ich möchte es. Es stresst mich manchmal, wenn ich zu Hause sitze mit Magenschleimhautentzündung und Spliss und dann sehe ich, dass jemand zum vierten Mal in diesem Jahr auf die Malediven fliegt oder einen Städtetrip nach Rom macht oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht. Das möchte ich nicht immer sehen. Und ich kann mich manchmal neidlos mitfreuen, aber manchmal auch nicht. Und das ist so die einzige Digital Detox Erfahrung, die ich habe.
Leuten ja, das mache ich auch. Ja. Und, aber bei mir sind es eher so berufliche Dinge. Oh, ich denke so, ja, geiler Job. Hätte ich auch gern.
Ah, okay. Neid ist ja, haben wir ja schon mal, haben wir schon öfter betont, ist unser
der
Motiv.
Sieben tödlichen Zwerge.
Genau, aber auch ein bisschen unsere Motivation im Leben.
Ja, aber so viel mag ich mich dann auch nicht motivieren und manchmal möchte ich auch nur einfach mal ich sein. Erzähl du mir kurz, welche Flexpertin oder welchen Flexperten du heute präsentierst.
Genau, wir fangen nämlich gleich an mit deiner Flexpertin und danach kommt meine Flexpertin namens Sina Kadir. Sina ist Head of Social Media bei der PMI Growth Groups, klingt erstmal gut, ist eine Online-Marketing-Agentur in Köln und die macht so Content Creation, Mikro-Influencing, Micro-Influencing nennt es sich, glaube ich, und beschäftigt sich 24/7 mit Social Media.
Micro.
Micro.
English.
Micro Englisch, ne? Spricht man das Englisch aus, Stefan? Oh ja, müssen wir es jetzt kurz aufklären. Dass ich für Steffi etwas aufgeschrieben habe und ihr in Klammern dazu geschrieben habe, dass man das Englisch ausspricht. Und Steffi hat sich ein bisschen verarscht von mir gefühlt, dass ich jetzt
ich fand's richtig süß. Ich hatte ja vorhin schon mit dem Alter kokettiert.
Okay, Micro-Influencing. Auf jeden Fall kennt sich Sina bombenmäßig aus mit Social Media und weiß auch, wie uns Algorithmen und Co. verarschen, manipulieren oder vielleicht uns auch Gutes tun und hat so ein paar Tipps, wie man dagegen angehen kann. Da kommen wir später zu.
Das finde ich schön, dass unser Ansatz so wenig psychologisch ist, sondern dass wir mit Fakten hantieren, weil was mir alles gut tut und was mir alles schlecht tut, das kann ich auch bei Instagram lesen. Also ich finde den wissenschaftlichen Ansatz von dir richtig gut,
ja,
dass man da mal hinter die Kulissen guckt. Ich wollte unbedingt mit einer prominenten Person sprechen, die mal Digital gedetoxed hat oder gar kein Insta oder so benutzt, und zwar mit einer prominenten Person unter 80, weil ab einem gewissen Alter ist das ja gang und gäbe, dass man gar nicht solche Plattformen bespielt, aber wenn man jünger ist, ist es wahrscheinlich schwer, prominent zu sein und gar keine Plattform zu benutzen. Es sei denn, man ist Brad Pitt oder Anke Engelke, dann geht's auch so. Also ich meine, selbst Joko und Klaas haben ja ihre Insta-Accounts abgegeben
und sich dann neue eigene gemacht.
Also es war relativ schwer, aber dann bin ich zufällig auf eine Schauspielerin getroffen, die in ihrem Blog vor einer Weile gepostet hat, wie Instagram-abhängig sie ist und wie schwer es ihr fällt, mal eine Pause zu machen. Sie heißt Lilly Holunder, die kennt ihr vielleicht aus Verbotene Liebe oder Alarm für Cobra 11, so in dieser Kategorie, Der Lehrer, so hat sie auch mitgespielt. Und gerade hat sie fürs Erste die Serie 24 Stunden gedreht. Und Lilly hat auch einen Podcast, der heißt Mia Culpa. Und wem das nicht auf die Sprünge hilft, sie ist mit dem ehemaligen Nationaltorwart René Adler zusammen. Und die beiden haben zwei Kinder. Das letzte ist noch sehr neu, das ist erst 4 Monate
ganz
alt.
Ganz neu.
Mhm. Aber trotzdem hat Lilly mich zwischen zwei Still-Events gesucht. Das war sehr schön. Und dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Oder Klaus, unser Technikgott, der Titel weist schon darauf hin, wahrscheinlich habe doch eher ich was falsch gemacht. Und deshalb sind die Töne jetzt nicht ganz so zauberhaft, wie man das von einem Enjoy-Podcast-Studio erwartet. Aber hey, wir sind auf dem Boden geblieben. Wir machen hier noch richtige Handarbeit.
Ja.
Ne? So. Also Lilly, die war, was Instagram angeht, nicht ihr Early Adopter. Die hat ganz, ganz spät damit angefangen. Die hat erstmal gesagt, nee, das ist nichts für mich.
Also ich war erstmal richtig anti, weil ich hatte schon die Befürchtung, dass es so ein Portal ist, so eine Parallelwelt, in der man sich ganz viel mit anderen vergleicht, auf der man ganz viel Zeit verbringt. Und das fühlte sich für mich irgendwie sehr narzisstisch und ungesund an. Und ich habe immer gesagt, nee, das brauche ich in meinem Leben nicht. Dann lief es aber beruflich einfach mal gar nicht. Ich habe mich auch, mein Mann war damals auch beim HSV-Torwart und wir hatten Presseanfragen, die haben dann gesagt, ja, wir wollen euch zu den neuen Thunderfarts machen. Und wir nur so, nee, lasst uns alle in Ruhe. Irgendwie, oder die Idee davon, das war es mir nicht wert. Dann lief es aber beruflich einfach gar nicht. Und dann habe ich mir Unterstützung geholt durch eine nette Pressefrau, die heute auch immer noch an meiner Seite ist. Und sie meinte, Lilly, wenn du im öffentlichen Raum stattfinden möchtest, musst du Social Media machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Sie meinte, du musst die energetische Tür öffnen und mal wieder raustreten. also proaktiv werden. Ja, das hat für mich Sinn gemacht und dann habe ich das auch gemacht und habe auch meinen Weg mit Insta gefunden, dass es mir total Spaß macht, weil ich mache es ja sehr, sehr humorvoll und alle, die mich kennen, sagen, so wie ich mich auf Insta zeige, so bin ich halt auch.
Ich will einmal kurz sagen, dass
ich habe Gänsehaut am ganzen Körper.
Ich auch und ich möchte, dass die Öffentlichkeit weiß, du und ich wären bereit, die neuen Van der Vaart zu werden. Oder nicht? Also wenn da jemand Lust hat, uns da hochzupedern.
Ist es nicht das anstrengendste Leben, was es gibt, was Silvi Mais führt?
Ja, natürlich.
Ich finde das so schlimm.
Und Lilly hat alles richtig gemacht, zu sagen, nein.
Nee, das machen wir
danke,
nicht.
Danke, nein. Ja. Super Idee, aber nein.
Das ist richtig schlimm, genau, finde ich auch. So, zurück zu Lilly. Ihr hört schon, wie groß der Druck ist, wenn du in dem Job Erfolg haben willst. Ja. Finde ich so krass, ne? Ja. Also wir haben es ja vorhin schon mal so angerissen, aber wir... Labertanten.
Vor allem, was ich so krass finde bei so Schauspielerinnen und Schauspielern, die kommen ja nicht auf die Welt und sagen, ich will mich super wichtig nehmen auf Social Media und Influencerin werden. Sie wollten ja eigentlich erstmal nur Schauspielerinnen und Schauspieler werden. Aber wenn du was werden willst in dem Bereich und Bekanntheit haben willst, musst du was aus Social Media machen. Und ich finde, ganz oft wird so Menschen ja vorgeworfen, ah ja, die nehmen sich so wichtig und dann posten sich hier wieder eine Story und ein Reel. Und man denkt sich so, naja, aber die können ja gar nichts dafür. Weil wenn sie es nicht machen, finden sie halt einfach nicht statt. Also es ist ja wirklich so ein, also ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht, du musst dich ja dafür verkaufen, um in dem Job, der eigentlich mal gar nichts mit Social Media zu tun hatte, stattfinden zu können. Das war sehr kompliziert, was ich gesagt habe.
Ich habe das verstanden, aber noch schlimmer finde ich das bei Politikern und Politikerinnen, weil die ja überhaupt gar keine Ahnung haben, wie man sich vor der Kamera präsentiert. Und jetzt ist sie bei Instagram, hat so 31.000 FollowerInnen, aber was ganz schön ist, kann man sich mal angucken, sie postet jetzt trotzdem nicht jeden Scheiß.
Ich muss auch was zu erzählen haben. Wenn ich nichts zu erzählen habe, mir reicht es nicht, wenn ich mein Porridge fotografiere und den dann irgendwie der Welt zeige. Da denke ich mir, das interessiert einfach kein Schwein. Mich interessiert das beispielsweise jetzt einfach gar nicht. Und genau, dann habe ich den Schritt rausgewagt und tatsächlich hat sich durch Insta auch Jobs ergeben. Ja. Ne? Und deswegen ist es ja die eine Sache, ob du, wie du jetzt gerade die Einleitung auch formuliert hast, mal da eine Pause machen möchtest. Aber wenn du halt irgendwie auch davon lebst, ist das ja so eine Zwickmühle oder so ein Balanceakt, dann darfst du auch nicht zu lange weg sein.
Jetzt hat Lilly aber irgendwann festgestellt, okay, ich mache das jetzt ganz gut, aber ich glaube, mein Social-Media-Verhalten ist problematisch. Sie ist jetzt nicht beim Selfie-Machen von der Diamond Bay-Klippe da gefallen oder so wie die anderen Leute. Sowas war es nicht. Aber irgendwie hat sie das falsch angefühlt und sie sagt, ja, sie ist richtig abhängig von Instagram und das tut ihr nicht gut.
Ja, definitiv. Also ich zähle mich wahrscheinlich zu den meisten anderen Frauen, aber ich merke, dass die Männer das auch ähnlich haben, dass ich mich ganz doll vergleiche, dass es mich vollkommen deprimiert, wenn ich wieder sehe, ach, die dreht wieder so viel und die ist da gerade beim Nachdreh und ich sitze hier wieder rum und mich will keiner und man kommt dann in dieses Selbstmitleidsloch, das passiert mir auch regelmäßig. Und es hat ja auch einfach so einen Suchtfaktor, ne? Also, wenn wir mal ehrlich sind, wie oft sitzt man noch auf Toilette ohne Handy in der Hand? Also, das verbiete ich mir zeitweise. Ganz, ganz krass. Und fühlst du dich ertappt?
Naja. Ja. Ja, gut. Seitdem die Kinder nicht mehr ständig reinplatzen und mir ein Bild zeigen oder sagen, ich soll ihnen einen Müsli-Riegel aufmachen. Also ich bin es ja gewohnt, was zu tun, während ich auf Toilette sitze.
Okay.
Habe ich jetzt doch öfter das Handy in der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, früher lagen ja auch ein Stapel Max-Hefte oder Automotor Sport.
Oder Bücher von Otto.
Interesse. Bücher von Otto.
Bücher von Otto.
Neben der Toilette. Mhm. Habe ich noch, genau. Also hast du Finn schon gesagt, ne? Du hast das auch, dass du dich vergleichst und schlecht fühlst.
Ja, total.
Ne?
Und also es wäre mal schön, wenn man, wie ich vorhin sagte, selber mit Magenschleimhaut und Spliss im Bett liegt und man nimmt sein Handy in die Hand und öffnet Instagram oder irgendwas und sieht dann, ach guck mal, jemand anderes hat sich gerade das Bein gebrochen oder da ist der Hund verstorben, sodass man dann wüsste, ach guck mal, anderen geht's auch gerade kacke. Aber das posten ja die wenigsten, sondern man postet ja immer, ach guck an, ich bin in L.A., ich habe mir die Augenbrauen machen lassen und solche Sachen.
Bei Mikroniedling.
Ich war beim Mikroniedling, genau. Ich habe eine Mikrodermabrasion machen lassen. So, und das ist dann natürlich irgendwie kacke, weil natürlich ist dann die Welt da. Und vor allem, man nimmt ja auch selten das Handy in die Hand und guckt, was andere machen, wenn man selber gerade was Ultrageiles macht.
Das stimmt.
Weil dann könnte man denken, ja, okay,
aber
ihr seid in Dubai,
aber
ich bin hier auf dem Konzert oder so, ne? Sondern du machst das ja, wenn du dich selber gerade langweilst. Und dann ist die Fallhöhe ja noch beschissener.
Na, das hast du aber sehr klug schön durchdacht. Du hast dich da schon mal mit beschäftigt.
Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich habe mich mal vorbereitet auf den Podcast.
Finde ich gut. Also, Lilly hat sich dann eine Auszeit genommen und wirklich gesagt, okay, eine Woche kein Instagram.
Also, ich habe die App aber von meiner, man hat hier so diese Haupt, ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Widget.
Also, ich habe meine App wenigstens runtergenommen von meiner Startseite, von meiner Widget-Seite und auf Seite 4 gepackt, weil es war wirklich faszinierend. Ich habe das am Anfang nicht gemacht, sondern habe einfach gesagt, so, ich gehe da jetzt nicht drauf. Aber total verrückt, mein Daumen hatte einen Automatismus entwickelt.
Das wie mit mir und der Snackbox.
Ja. Und die Hand Seite, wieder zuckt.
Auf Seite 4 ins Herrenklo reinstellen oder so, wo ich nicht so leicht hinkomme.
Ja.
Oh Gott, oh Gott. Naja, und dann, und das ist crazy und macht Mut, ist Folgendes passiert.
Ich hatte mir dann vorgenommen, eine Woche nicht auf die Seite zu gehen. Hab das auch bei meinen Followern angekündigt und so. Und irgendwann hast du dich so daran gewöhnt, nicht mehr auf Insta zu sein. Und das hatte so was Heilendes und Befreiendes. Ich habe mich auf einmal so viel leichter gefühlt, dass ich gemerkt habe nach einer Woche, nee, ich kann jetzt noch nicht wieder zurückgehen.
Ah.
Und aus einer Woche sind 8 Tage geworden, 9 Tage, 10 Tage, 11 Tage, 12 Tage. Der Algorithmus, der hat dann wahrscheinlich auch gedacht, okay, die werde ich nie wieder vorschlagen, die Bitch. Und dann wusste ich natürlich, ich muss jetzt mal wieder, na, das ist halt auch so ein bisschen Daily Business geworden. Ich muss halt irgendwann auch wieder zurück, wenn ich das weitermachen möchte. Aber man hat sich auch wieder ganz doll daran gewöhnt, auch ohne zu sein. Und das war wirklich schön.
Weißt du, was ich auch ganz unangenehm immer finde? Lilly hat sich ja dann von Insta abgemeldet für einen gewissen Zeitraum und sagte ja gerade, sie hat das dann bei ihren Followern und Followerinnen angekündigt. Das verstehe ich auch, warum man das macht, und das macht auch Sinn. Aber auch da würde ich mich so blöd fühlen, weil das ja immer etwas ist, womit man sich selber so eine wahnsinnige Wichtigkeit gibt. Auch diese Influencerinnen und Influencer, die sagen, hey, ich bin gerade 2 Stunden mit der Bahn unterwegs, stell mir eine Frage. Ich weiß, dass sie das machen müssen. Ich weiß, das erzeugt Traffic. Aber du musst dich ja selber, also ich würde mir so doof vorkommen, weil wenn ich jetzt posten würde, hey Leute, ich bin jetzt mal 2 Wochen offline, dann denke ich immer, who gives a shit? Niemand hätte sich nach einer Woche gefragt, wo ist denn Anne eigentlich? Die hat ja seit einer Woche kein sinnloses Instagram-Reel mehr gepostet. Weißt du, da würde ich mir schon so doof vorkommen.
Ich glaube, das ist die Inszenierung des Privaten. Also man muss das, glaube ich, richtig als Job sehen und sagen, hier inszeniere ich mich. Das ist Brotzeit.
Das macht ja auch Sinn. Lilly hat ja auch 30 mal so viele Follower wie wir.
Ja. Und weißt du noch, wie schlimm das war, als wir den Flexicon-Account hatten und als wir immer was posten mussten und wo uns überhaupt nichts eingefallen ist, irgend so Mumpitz, uns gar nichts eingefallen ist. Ist doch so.
Die Älteren von euch erinnern sich noch an den sehr erfolgreichen Instagram-Account vom Flexicon.
Ja, weil wir auch über uns auch gar nichts einfällt, weil wir immer so komplett...
Aber nochmal danke an unsere 3 Follower.
Die wissen ja jetzt auch nicht mehr, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen.
Nee, genau. Und da haben wir, ja, da haben wir auch gesagt, wir melden uns jetzt mal ab. Und dann sind die natürlich erstmal in ein relativ tiefes Loch gefallen. Aber egal, zurück zu Lilly. Ich verstehe natürlich, dass man dass das scheiße sein muss, wenn du einerseits merkst, geil, mir geht's viel besser ohne. Mhm. Und dann aber wieder die berufliche Komponente kommt.
Total.
Und du merkst, ja scheiße, ich muss aber wieder rein ins, zurück ins Game.
Und dir tut's ja auch wirklich nicht gut. Und deshalb war meine Frage an Lilly, was erzeugt denn mehr unangenehme Gefühle? Scrollen? Sich vergleichen oder ständig was Witziges posten, so wie wir.
Ja.
Zeitweise ist es wirklich auch so, einen Druck liefern zu müssen, weil ich erlebe auch nicht jeden Tag die spannendsten Sachen. Also ja, mein Kind hat sich wieder...
Hättest du mal einen Hund? Das könnte man jederzeit posten. Aber Hunde kann man immer posten. Kinder kann man nicht posten.
Genau, also ich poste ja meine Kinder nicht. Das muss man ja dazu sagen.
Nee, natürlich
nicht. Es gibt ja genug Menschen, die das tun. Wie mit allem im Leben. Es ist einfach spannender, wenn du was erlebst und nach Hause kommst, dann hast du deinem Mann auch was zu erzählen. Aber wenn du halt mal wieder im Butni warst und danach im Supermarkt mit deinem Kind und dann wart ihr noch kurz auf dem Spielplatz, was willst du daraus machen, ne?
Es ist der Kreislauf der jungen Mutter. Milchkotze wegwischen, Butni, also der Drogeriemarkt.
Aber mach mal, Butniholz sind nicht mehr angesagt, ne? Ich glaube, eine Zeit lang hat es ja auch gereicht, seinen Drogerieeinkauf zu präsentieren.
Ja, aber es ist ja bei einer Mutter, ich setze dich da mal ins Bild, ist immer dasselbe. Also
Hirseknabbis?
Ja,
Feuchttücher, Hirseknabbis,
ja,
Windeln.
Das ist ja jetzt, was ist das für ein Haul? Und es ist immer die Eigenmarke Drogerie deiner Wahl.
Ja.
Und dann hat Lilly mittlerweile, und da geht's ihr auch so ein bisschen wie uns, so ein Hass auf diese Leute, die quasi ein Leben im Hashtag führen.
Wir brauchen Work-Life-Balance. Wir müssen in uns hineinhören und gucken, was wollen wir, wonach fühlen wir uns. Und jetzt mal ein Sabbatjahr und jetzt mal eine Massage. und Self-Care, was weiß ich. Das ist schon gut, aber ich finde, es ist zu extrem geworden. Es schadet auch nicht, ab und zu mal über den Tellerrand zu blicken und den Blick von sich auf was anderes zu nehmen. Weil ich glaube, es ist nicht gesund, wenn wir uns so zu etwas so Großem machen. Es ist, wie gesagt, es ist alles eine Frage des Maßes. Es ist ja auch mein Profil und es geht auf meinem Profil um mich. Es ist auch schwierig, sich davon dann nicht so reinziehen zu lassen.
Nee, es wird einem ja auch so ständig ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn man nicht dreimal die Woche auch zu einer Hotstone-Massage geht oder so. Ne? Dann wird einem ja immer suggeriert, man kümmert sich zu wenig um sich. Wenn man den ganzen InfluencerInnen Glauben schenkt.
Und du musst dir mal überlegen, in was für einer Bubble wir leben. Also wir verdienen ja Geld.
Ja.
Und auch nicht scheiße. Aber Es gibt ja viele Leute, die verdienen einfach überhaupt keine Kohle.
Ja.
Was ist das für ein Riesengap? Das macht mich richtig wütend.
Also wenn uns das schon so wütend manchmal macht, zu sehen, wie eben jemand dreimal die Woche zum Fango geht und einen Browlift macht und wir uns schon denken, Alter, ja, komm mal wieder runter. Wie schlimm muss das sein für Leute, die, weiß ich nicht, zum Hauptjob noch zwei Nebenjobs haben, weil sie alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter sind und noch vielleicht irgendwelche kranken Eltern pflegen oder so. Wie viel Hass muss das denn in denen schüren, sowas zu sehen? Da müsste doch Digital Detox relativ leicht fallen, oder nicht?
Na, wahrscheinlich folgen die einfach ganz anderen Leuten dann. Vielleicht.
Oder es ist halt, und da kommt wieder das schöne Wort, es ist halt ja auch Eskapismus. So, dass man gar nicht sagt, ja, das ist das Leben, was ich auch führen möchte, aber wenn man schon selber keine Zeit oder kein Geld für eine Hotstone-Massage oder einen Dubai-Urlaub hat, guckt man sich vielleicht gerne an, wie das andere machen.
Was hast du halt mit Dubai?
Weiß ich nicht, ja, weil das für mich so sinnbildlich ist für Menschen, die...
Dubai macht mich als Land einfach schon wütend.
Mich
ist
auch.
Ist eine Stadt.
Aber auch wenn es ein Land wäre.
Dubai macht uns wütend und insgesamt rundherum empfiehlt Lilli Holunder Social Media Pause. Das ist wie mit Delfinen schwimmen. Das ist sehr heilsam. Lilli hat übrigens ihren Digitalkonsum während ihrer Abstinenz substituiert, indem sie sich mehr mit Freundinnen ausgetauscht hat. Ihre Erfahrung war so, einmal im Vier-Augen-Gespräch auskotzen ist mehr wert als jedes Mindfulness Posting. Hast du da gerade an deinem...
Oh, es tut mir so leid. Ja, das hat so ein bisschen was Hüggemäßiges, wie ich die ganze Zeit meine, okay, Tee schlürfe. Ne?
Ja.
Wie heißt noch dieses dieser neue Trend, oder ist auch gar nicht mehr so neu, mit diesen Geräuschen am Mikro?
Ach Gott.
MSRN, du weißt was, ASMR. Ich mache einmal ganz kurz.
Oh.
Und ich glaube, oh, jetzt muss ich aufstoßen, dass man damit richtig viel Geld verdienen kann inzwischen. Also lass uns auf den Podcast scheißen und demnächst so ein Geräusche-Podcast einfach nur machen.
Wir schlürfen uns nach Dubai.
Wir schlürfen uns nach Dubai. Du lässt einfach so Sand durch deine Hände laufen und ich leck einfach ein bisschen am Mikrofon. Wenn ihr das wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail über flexikon@ndr.de und dann setzen wir uns natürlich um.
Also, Gott, da komme ich gar nicht raus.
Entschuldige.
Ich wollte noch sagen, dass ich die richtig nett fand.
Ja, die Holunder.
Ich habe mich nochmal mit ihrem und mit René Adlers Social-Media-Auftritten beschäftigt. Und deshalb, das geht raus an euch beide, falls ihr uns hört. Ich kann euch nicht zu den neuen Thunderfarts machen, das wären schon Anne und ich. Aber wenn ihr mal Gesellschaft braucht und eine Runde durch die Drogerie drehen wollt,
gerne.
Wir würden euch begleiten und die schweren Feuchttücher tragen.
Ja.
Das ist unser Angebot.
Wir würden uns gerne mit eurer Prominenz schmücken.
Bevor wir zu deiner Flexpertin kommen, möchte ich ganz kurz für die Nachrichten danken, die uns über flexikon.ndr.de erreicht haben. Die Anteilnahme an meiner Magen-Darm-Spiegelung, die war überwältigend.
War sehr schön. Pray for Steffi.
Herzlichen Dank auch für die Schilderung des Grauens.
Oh nein.
Ja, ich habe das Event ja immer noch vor mir, weil das Etablissement, wo ich es machen lassen wollte, wurde zu meinem Termin bestreikt. Ich bin also innen drin immer noch unerforscht.
Das heißt, du kannst deine Vorfreude immer noch ein bisschen länger genießen.
Das stimmt. Mm. Und noch eine Anmerkung als Merkposten auch für uns, liebe Anne. Themenvorschlag von Wiebke nach Männlichkeit 2023. Was eigentlich mit Weiblichkeit 2023? Da hat sie total recht.
Finde ich richtig cool.
Ich finde, das müssen wir ganz oben auf unserer Liste drauf legen. Also, immer her mit euren Ideen. flexikon@ndr.de. Wenn ich das sage, bin ich immer so stark verunsichert, dass diese Schnapsidee des Namens Flexikon es irgendwann mal zu einer NDR-Adresse geschafft hat.
Das stimmt. Also erfüllt mich mit Stolz.
Mich auch. So, bitteschön.
Meine Flexpertin ist Sina Kadia. Sina ist, habe ich vorhin schon erwähnt, ich sage es aber so gerne, weil es super viele englische Worte sind. Es klingt immer cool. Head of Social Media bei der PMI Growth Group,
Englisch.
Einer Online-Marketing-Agentur in Köln. Und Sina macht Content Creation, Sina macht Micro-Influencing und Sina beschäftigt sich quasi 24/7 mit Social Media. Also wenn Sina kein Handynacken hat, dann weiß ich wohl auch nicht. Wir wollten von Sina wissen, wie Marketing-Experten, Content-Kreatorinnen, wie sie es eigentlich immer wieder schaffen, uns so an der Droge zu halten, an der Social-Media-Droge. Und ein paar Tricks und Geheimnisse hat sie uns auch verraten. Eine große Rolle auf so Plattformen wie TikTok, Insta und Co. spielt ja der altbekannte Algorithmus. Und für Social-Media-Marketing-Einsteiger ist Sina nochmal so nett und erklärt, was das eigentlich genau ist.
Ja, also in der Tiefe erklärt auch eigentlich kaum eine Social-Media-Plattform, wie der Algorithmus funktioniert. Aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Es wird die Social-Media-Plattform programmiert und irgendwann, es war ja früher so, zum Beispiel bei Instagram wurde alles chronologisch angezeigt und irgendwann kamen da sozusagen die Programmierer und haben eingestellt, wenn die Person das liked, dann wird ihr eher das angezeigt, anstatt chronologisch einfach das, was die um 12 Uhr am Mittag dann auch gepostet wurde. Und das ist sozusagen so vereinfacht, was ein Algorithmus ist, einfach eine Programmierung, dass die Plattform selber lernt, was der Person gefällt. Und das spielst du ihr mehr aus. Und bei jeder Veränderung merkst du dir das auch.
Also wir werden quasi gestalkt und manipuliert, wenn man es böse ausdrücken will. Anders formuliert, will uns die Plattform natürlich einfach die für uns relevantesten Inhalte so präsent wie möglich anzeigen.
Ja, habe ich verstanden.
Hast du es verstanden?
Ja, habe ich verstanden.
Okay,
aber ich fand es gut, dass mir das nochmal zusammengefasst wurde.
Gib mir doch ein Signal mit einem wachen Blick. Gut. Steffi hat schon mal verstanden. Dann werdet auch ihr es geschafft haben. Frage, kann man den Algorithmus dann eigentlich auch verarschen?
Also man kann den Algorithmus schon ein bisschen verarschen, in Anführungszeichen. Man weiß nicht, in welcher Tiefe der sich das merkt. Merkt er sich jeden Pixel und weiß nicht, ich like nur Bilder von Leuten, die frontal in die Kamera gucken. Deswegen werden mir nur Leute angezeigt, die frontal in die Kamera gucken. So tief geht's noch nicht. Oder geht's nicht. Aber man weiß halt nicht genau, wie viel die sich genau merken. Es wird da teilweise gesagt, es wird auch geguckt, wie lange du überhaupt auf einem Content-Piece bist, ohne dass du likest. Man weiß natürlich, dass Liken, Teilen, Kommentieren, diese ganzen Sachen auf jeden Fall damit einspielen. Und man kann das natürlich das ein bisschen steuern, indem man einfach dann Dinge liked oder bewusst liked oder nicht liked, die einem angezeigt werden sollen oder nicht angezeigt werden sollen. Und teilweise gibt es ja auch das tolle Feature, dass du wirklich angeben kannst, ich möchte diesen Inhalt nicht mehr sehen, dass der Algorithmus dann auch lernt, okay, was will die Person auf jeden Fall nicht sehen.
Also der Algorithmus will eigentlich nichts Böses. Er ist in Teilen auch ein bisschen wie eine sorgende und liebende Mutter.
Und das habe ich auch gerade gedacht. Weißt du, so ein Algorithmus hat das drauf, was in einer Partnerschaft über Jahre nicht erlernt werden kann. Zum Beispiel mag ich keine Bärentöne. Das ist bei mir zu Hause noch nicht angekommen. Und Senf mag ich auch nicht. Wäre mein
Bärentöne?
Farben. Wäre mein Partner ein Algorithmus, dann wüsste er, dass man mir keine senffarbenen oder bärenfarbenen Sweater schenken sollte.
Hä? Aber das ist natürlich in der Realität nie passiert.
Natürlich nicht. Okay. Na, aber das finde ich schon interessant. Die Frage ist natürlich, warum sollte man den Algorithmus verarschen? Aber ich finde es insofern als Gedankenexperiment nicht dumm, weil man möchte ja ungern die Kontrolle aus der Hand geben.
Ja.
Und wenn man das Gefühl hat, man könnte da schon was machen, finde ich, das beruhigt mich.
Wir kennen ja alle das Gefühl, nicht aufhören zu können, nicht das Handy weglegen zu können. Du liegst irgendwie arschmüde im Bett und hast eigentlich 1000 andere Probleme oder Dinge zu tun. Schlafen zum Beispiel. Aber du scrollst irgendwie weiter und weiter und guckst noch ein Reel und guckst noch eine Insta-Story. Deshalb Frage an Sina, wie entsteht die Sucht? Also wodurch wird die ausgelöst? Zum Beispiel bei TikTok.
Das finde ich interessant, weil beim Buch hat man das ja nicht. Also es gibt so Menschen, die sagen, ich konnte das Buch nicht weglegen, aber also will man auch wissen, wie es ausgeht. Das ist ja bei TikToks und bei Reels und so nicht.
Wie geht
so
der Tanz zu Ende, den sie da jetzt hat?
Also deshalb finde ich das richtig interessant.
Also eigentlich ist das Prinzip immer gleich. Das macht zum Beispiel auch Netflix. Also, ne, wie wir schon gesagt haben, der merkt sich, was dir gefällt und dann wird dir natürlich Content ausgespielt. Dann ist das ja schon mal Content, den du gut findest. Bist du schon mal tendenziell eher da drauf. TikTok hat die Besonderheit, dass die gestartet haben mit diesem Fullscreen, man sagt 9:16 Content, das heißt, das komplette Smartphone ist voller Content. Es gibt keine Ränder und was weiß ich. Das hat ja dann Instagram mit Reels und YouTube Shorts auch aufgenommen, weil es halt eben so gut funktioniert. Das heißt, die volle Aufmerksamkeit ist auf diesem gesamten Content-Piece und überall kann irgendwas passieren.
Mich irritiert das
so. Wie dumm wir sind.
Genau, wie leicht wir uns manipulieren lassen. Also wenn wir jetzt jemand
Babys.
Ja, wenn einfach nur jemand sagt, Anne, Weißt du was? Es gibt ganz tolle Videos, die werden dir Fullscreen angezeigt. Dann denke ich ja nicht direkt bewusst, ach Mensch, klasse, da habe ich ja drauf gewartet. Nee. Da bin ich jetzt aber total hooked. Aber unterbewusst macht das ja trotzdem offensichtlich was mit uns. Deshalb scheint es ja sehr erfolgreich zu sein, wenn es denn so gut funktioniert. Und wir werden auch auf etwas anderes trainiert, und zwar auf eine traurige Weise ziemlich kurze Aufmerksamkeitsspanne.
Unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen auch so eine self-fulfilling prophecy, dass die Aufmerksamkeitsspanne ist gering, deswegen werden einem nur noch 30-Sekunden-Videos angezeigt, deswegen kann ich nicht mehr eine Stunde am Stück was angucken. Die meisten Leute sind ja auch, wenn sie Netflix gucken, am Handy und haben dieses Second-Screen-Phänomen, weil sie nicht mehr irgendwie 2 Stunden lang sich einen Film angucken können, ohne am Handy zu sein.
Sina zeichnet da ein ganz unangenehmes Bild. Und ich weiß nicht, ob du dich schon erwischt hast bei der einen oder anderen Beschreibung, ich schon.
Ich mich auch. Und man schafft es ja kaum noch, mal an so einem Sonntagnachmittag alle 3 Teile Herr der Ringe durchzugucken, ohne dabei das war ja früher, hat man das ja easy gemacht.
Ja, wunderbar.
Und seit TikTok geht das nicht mehr.
Wir kriegen halt da auf diesen Plattformen so viele Informationen wie noch nie in ganz, ganz kurzer Zeit. Das heißt, einmal wird die Effizienz gesteigert. Wir sind gerade in unserer westlichen Welt natürlich ultra effizienzgetrieben. Ich persönlich kenne das auch. Ich gucke mir mittlerweile eher einen TikTok an, als irgendwie zu googeln, wenn ich etwas rausfinden möchte in bestimmten Dingen, weil ich einfach weiß, okay, in 15 Sekunden werden mir da die wichtigsten Informationen rausgeballert. Dann muss ich mir jetzt nicht in einer halben Stunde ein Buch durchlesen oder sowas. Aber eigentlich ist der Content an sich und in der Kürze das Wichtigste, warum wir so süchtig sind, wenn wir konsumieren nur.
Man könnte das ja auch positiv drehen und sagen, das spart uns ja alles Zeit. Das ist ja eigentlich erstmal mega. Andererseits, finde ich, fragt man sich ja auch, ob die Zeit nicht am falschen Ende gespart ist. Also das ist so wie Leute, ich hasse das, Leute, die immer nur WE schreiben statt Wochenende oder LG statt lieben Gruß, wo man so denkt, da hast du ja jetzt wirklich viel Zeit im Leben gespart, dass du da
aber
weißt.
Aber ich bestimmt auch schon mal gemacht. Also zum Beispiel, wenn ich keine Brille beim Joggen dabei habe.
Wenn wir uns rumtreiben auf irgendeiner Social-Media-Plattform, dann machen wir das ja nicht nur, um zu konsumieren oder nicht alle nur, um zu konsumieren, sondern manche posten ja mitunter auch mal selber was.
Dieser klassische Dopaminausschuss, darüber wird ja auch viel geredet, ne? Die ganzen Likes, die süchtig machen, man kriegt Aufmerksamkeit. Das macht ja ganz klassisch süchtig, wird ja auch schon viel drüber gesprochen. Deswegen hat Instagram ja auch versucht, die Likes auszustellen, das nicht mehr anzuzeigen, dass das allen nicht mehr so wichtig ist.
Likes, finde ich, fühlen sich an für viele Menschen und bestimmt auch für mich wie eine liebevolle Umarmung. Es ist ja völlig albern, dass das so ist, aber man will ja lieb gehabt werden. Und ich glaube, das, was früher das Kompliment war oder das Lob im wahren Leben, das sind dann heute Likes für irgendwie besonders kluge Dinge, die man bei Twitter schreibt oder ein besonders schönes Bild, was man bei Instagram postet, was auch immer. Und ich bin auch nicht frei davon. Also ich freue mich auch, wenn jemand ein Bild liked, wenn ich alle 2 Monate mal eins poste.
Ja, auf der einen Seite schon, aber Umarmungen sind ja privat. Die sind ja nicht für alle sichtbar. Die Analogie hinkt an dieser Stelle, weil da stehen ja dann die Likes nachher drunter.
Ach so, du meinst im Sinne von, wenn mich jemand umarmt und ich mich darüber freue, ist das eine Sache zwischen mir und der Person, mhm, und es steht niemand daneben und klatscht, dass ich jetzt umarmt werde, sondern man definiert sich auch darüber, dass alle gerade mitkriegen, dass ich umarmt werde.
Ja, ich denke, das ist eher so wie so ein beruflicher Aufstieg, den du da hast, je mehr Likes du für irgendwas hast.
Ja.
Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich poste ja selten Dinge in meiner Timeline, weil ich immer denke, oh, dann...
Ja.
Naja, so wie die keiner, das ist peinlich.
Ja, oder dieses sich selbst zu wichtig nehmen, ne? Dass man so denkt, ja, könnte ich jetzt posten, ich find's witzig, aber was haben denn die anderen davon?
Interessant finde ich immer so Leute, die sich einfach posten, weil sie sich gerade so schön fühlen.
Ja.
Also die Geschichte verstehe ich nicht.
Naja, ich glaube, dass das ganz einfach ist. Ich glaube, das ist halt der Wunsch nach Selbstbestätigung. Ja, ja. Also, dass dir von außen bestätigt wird, ja, du siehst gut aus oder die neuen Schuhe sind toll oder ja, du hast den coolen Schrank gekauft. Was weiß ich, also es ist mal, posten ja nicht immer alle.
Dafür müsste man vielleicht auch erstmal die Grundvoraussetzung schaffen, auch gut auszusehen. Vielleicht
richtig,
auch jetzt daran.
Genau. So, also wir wollen ja über Social Detox, über Digital Detox reden und nicht darüber, wie wir uns irgendwie noch tiefer in unseren Konsum
Social Detox
reinlogen.
Haben wir beide schon, weil wir einfach niemanden mehr treffen außer uns.
Leider. Du bist wirklich mein einziger sozialer Kontakt. Ich habe nur noch dich und den Insta-Account von Caro Dauer. So, wir haben Sina mal nach Tipps gefragt, wie man sich in seinem Konsum so ein bisschen zumindest mal versuchen kann zu zügeln und zu kontrollieren.
Eine Kollegin von mir, die halt auch im Social Media arbeitet, aber die hat so eine Sperrfunktion. Das heißt, wenn sie auf Instagram geht, gibt es so einen Balken, der 10 Sekunden erstmal runterzählt. Und erst dann kann sie auf Instagram gehen. Das heißt, durch so eine App, die dir sozusagen gerade dieses belanglose Scrollen, dieses, oh, ich bin schon wieder auf Instagram, wie ist denn das passiert? Das kann so ein bisschen gestoppt werden durch so eine App, wo du dann erstmal 10 Sekunden warten musst, kannst vielleicht das auch höher einstellen, bis du überhaupt auf Instagram kommst. Das heißt, da fängst du schon an, erstmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt bewusst auf Instagram, weil ich das mir jetzt Zeit dafür nehme oder weil ich was Bestimmtes nachschauen möchte. Ist auch extrem nervig, wenn du dann wirklich unbedingt schnell drauf möchtest, aber da hast du ja schon mal dieses Thema belanglose Scrollen ein bisschen abgedeckt.
Oder wie Lilly,
klug, finde ich gut.
Oder wie Lilly das vorhin erzählt hat, dass sie die App einfach deutlich weiter nach hinten dann gepackt hat, damit die nicht mehr so sofort da ist, wenn man das Handy in der Hand hat. Es gibt unterschiedlichste Apps, mit denen man sich da selbst regulieren kann. Das könnt ihr gerne mal selbst recherchieren in eurem Local App Store, was es da für euch am meisten Sinn macht. Aber das wäre vielleicht zumindest ein Zwischenschritt, bevor man so komplette Social Media Diät macht und Apps löscht oder das Handy wegschmeißt oder so. Was wir beide ja machen, darüber haben wir anfangs schon kurz gesprochen, wir entfolgen manchmal Leuten, bei denen wir merken, das tut mir jetzt nicht so wirklich gut, dieser Person zu folgen. Da kriege ich gar nicht nur Good Vibes, sondern es macht mich vielleicht richtig wütend oder neidisch oder unruhig. Und Sina sagt auch, mal so seine gefollowten Accounts mal so durchzuscrollen und zu überdenken, wem man da wirklich gerne followt, das macht auch durchaus Sinn.
Entweder man überlegt sich gerade auf Instagram zu gucken, wem man folgt und sich wirklich zu überlegen, möchte ich dieser Person folgen? Bringt die mir wirklich was? Bin ich glücklich, wenn ich den Content sehe? Gerade, ne, wenn man so ein paar Influencern folgt und man bei denen gerade auch sieht, oh, die haben ein besseres Leben als ich, diese typischen Sachen, da bin ich rigoros, ich bin teilweise so, ich folge denen ganz, ganz lange und da ist ein Post, der mir ein schlechtes Gefühl gibt, ich entfolge denen. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann irgendwie nach ein paar Monaten denen wieder folge, aber ich bin da ganz rigoros, sobald ich merke, das ist ein komisches Gefühl in mir, ciao. Und da kann man schon mal zumindest diese negativen Gefühle ein bisschen vielleicht einschränken.
Ich bin da keine Expertin in Sachen Etikette, was Social Media anbelangt, aber vielleicht du, Anne. Ist es dann im Gegenzug erlaubt, jemanden zu folgen, den man richtig doof findet?
Hate-Follow.
Und dann sich das anzugucken und zu denken, na, da geht's mir aber besser.
Das möchte ich jetzt ethisch,
ein geileres
möchte
Leben.
Das jetzt ethisch und moralisch nicht einsortieren, ob man das machen kann. Ich möchte nur
ich
sagen, in der Theorie
ganz,
machen das Leute.
Ganz entfernte Bekannte habe ich das mal gehört.
Es soll Leute geben, die das machen.
Und muss das eine prominente Person sein oder kann es auch jemand sein, mit dem man leider nicht mehr so gut befreundet ist?
Das kann wohl jeder Mann sein, möchte ich meinen.
Frau auch.
Das kann jeder sein. So, ich möchte euch übrigens auch dazu einladen, uns zu entfolgen, wenn wir euch ein negatives Gefühl geben. Ich weiß, Werbung und Marketing funktioniert anders, aber wir verdienen mit unseren Accounts ja auch kein Geld. Also sei es drum, ihr könnt wie im Swingerclub, ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt.
Ganz ehrlich, das ist alles für eure mentale Gesundheit. Ich habe ja letztlich hat mir jemand gefolgt, der recht prominent ist und dann habe ich mich gewundert und dann dachte ich so, er braucht vielleicht auch einfach mal seine Auszeit. Dass er einfach mal so einen Account hat, wo gar nichts passiert, dass er da ab und zu mal drauf kann.
Oder er will mal sehen, wie die normalen Leute leben, die einen Schrebergarten haben und die Marillenernte machen und so. Die steht bald bestimmt wieder an. Bisschen schwieriger ist es ja, wenn es darum geht, Freunden zu entfolgen. Im Zweifel merken die das ja auch. Also nicht irgendwelchen fremden Influencern, sondern wirklich Menschen aus dem privaten Umfeld bei Insta und bei Facebook, die einem einfach wahnsinnig auf die Nerven gehen, wie wir es jetzt schon mehrfach beschrieben haben.
Wenn der Person nicht vielleicht direkt entfolgen möchte, das sind Bekannte, man denkt so, oh, das kommt jetzt vielleicht komisch, das haben ja auch manchmal, wenn ich dem jetzt entfolge, ich habe ja mit dem privat zu tun, aber ich finde den Content ganz schrecklich oder kann man auch die Stories oder die Beiträge stumm schalten, dann werden die nicht mal im Feed angezeigt, muss man nicht direkt entfolgen.
Steffi?
Das ist erste Hilfe.
Bist du mir schon mal zeitweilig entfolgt?
Nein. Das kann ich einfach sagen, nein, auf gar keinen Fall.
Aber weil du auch weißt, dass ich dich sonst auch bei WhatsApp mit allem Müll aus meinem Leben jederzeit belästigen würde.
Genau, du hast alle Hebel in der Hand.
Ja, ich kann auch jederzeit einfach bei dir vor der Tür stehen und dir zeigen, was ich mir für neue Schuhe gekauft habe. Steffi, du folgst mir nicht mehr bei Insta. Ich bin da, guck diese Sneakers, stehen sie mir, guck sie an. Ich habe die Haare neu, ich habe mir die braun machen lassen. Ich finde dich überall.
Genau, das ist doch eine super Idee.
Meinst du, wenn Caro Dauer von Tür zu Tür geht bei allen ihren Followern und überall klingelt und sagt, Ding Dong, das ist mein neues Shampoo, guck mal, wie die Haare glänzen. Dann wäre es ein richtig anstrengender Job.
Witzig.
Wie so ein Außendienstvertreter.
Aber das wäre Content, den ich mir angucken würde.
Wenn es davon Videos gäbe, also auf so einer Meta-Ebene, so Micro-Influencing
Makro-Influencing,
persönlich,
ja, genau.
Makro-Influencing dann, Vor-Ort-Influencing.
Die Idee könnt ihr so mitnehmen. Macht da was Schönes draus, wenn ihr Zeit habt.
Wenn man das mit dem Entfolgen tatsächlich straight durchziehen würde und man entfolgt allen möglichen Menschen aus seinem privaten Umfeld oder next level, man löscht seinen eigenen Insta-Account auch auf der jeweiligen Plattform, dann droht ja diese eine große Angst, die wir anfangs schon ganz kurz angesprochen haben, FOMO, Fear of Missing Out.
Ich denke mal, bei TikTok ist es nicht so, weil man eben da nicht diesen Austausch hat. Instagram ist ja eben nochmal so, oh, man kriegt noch mit, was vielleicht auch die Freunde, mit denen man nicht so richtig mehr Kontakt hat, vor 10 Jahren so machen. Auch schön, man weiß irgendwie, was abgeht. Häufig spricht man ja dann auch mit seinen Freunden über Sachen, die auf Instagram passiert sind, und auf einmal kann man dann nicht mehr mitreden. Das habe ich auch in meinem Umfeld erlebt, dass Leute sagen, ey, ich bin so süchtig, ich lösche das jetzt, und haben es dann irgendwie nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr wieder heruntergeladen, weil sie meinten, ich kriege einfach nichts mehr mit, gerade von meinen Leuten im Ausland. Solange irgendwie das in der Gesellschaft normal ist, dass alle das nutzen, fühlt man sich ja auch ausgeschlossen. Da muss man halt entweder, dem hat man so einen Kreis, dem man vertrauen kann, die dann das immer wieder spiegeln und sagen irgendwie, ich möchte anders mitgenommen werden, bitte schreibt mir eine SMS oder kontaktiert mich anders. Ja, oder man muss es halt leider akzeptieren. Aber letztendlich ist doch schon so, dass man da ein bisschen außen vor ist.
Aber was würde dir denn am meisten fehlen, wenn du zum Beispiel deinen Insta- und Twitter-Account löschen würdest?
Na, du guckst, was die anderen Leute machen, die ich kenne.
Die man kennt, ne? Ja. Ich glaube, wir sind ja auch in einem Alter, wo man sich aus unterschiedlichsten Gründen privat nicht mehr so oft trifft, weil irgendwie Arbeit, Verpflichtungen, teilweise Familie, Kinder und so weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, Insta und Co. sind dann so mein Tor in die Welt meiner Freunde. Davon abgesehen, dass man da natürlich auch nur shiny happy people sieht und natürlich nicht beurteilen kann, ob es jemandem wirklich gut geht. Aber oberflächlich kriegt man zumindest mit, guck mal, ist im Urlaub, oder guck mal, hat eine neue Wohnung gefunden und sich einen neuen Teppich gekauft. Und gäbe es Social Media nicht, dann müsste man halt immer proaktiv nachfragen. Hallo, ich wollte mich mal melden, fragen, ob du einen neuen Teppich gekauft hast. Müsste man sich mal, wie früher.
Aber bei Twitter ist es aber anders. Da gucke ich gerne rein und gucke mir Nachrichten an. Also Dinge, die Leute rausgefunden haben. Mhm. Und dann ist aber das Allerwichtigste, dass ich in meiner eigenen Meinung bestätigt werde. Oder mich über andere Leute aufrege, zusammen mit Leuten, die sonst meine Meinung bestätigen würden.
Stimmt, Twitter ist wirklich gut dafür, um sich in seiner eigenen Meinung von seiner eigenen Bubble bestätigen zu lassen.
Das ist in meinem normalen, richtigen Leben einfach leider nicht möglich. Und da muss ich mir ein Ventil suchen. Also das ist nochmal was anderes.
Vielen Dank an Sino auf jeden Fall von der, ich möchte es wirklich einfach nochmal sagen, PMI Growth Group, Growth Group. Ich glaube, Sina kann nicht regelmäßig Social Detoxen, weil Sina wäre dann arbeitslos.
Und das ist das Fazit.
Wir sind ja irgendwie alle gleich. Problematisches Digitalverhalten betrifft fast alle, die sich mit anderen vergleichen. Das macht einfach unhappy. Selbst vermeintlich sorglose Menschen, erfolgreiche und schöne, so wie Lilly Holunder, auch die haben so ihre Probleme mit diesem Vergleichen im Internet. Also Digital Detoxen lohnt sich wirklich für uns.
Trainiert vielleicht mal ein bisschen eure Aufmerksamkeitsspanne. Vielleicht macht es ja irgendwann wieder mehr Spaß, sich mal The Irishman in seiner 3,5-stündigen Schönheit anzugucken, als immer nur so 30 bis 60 sekündige Clips.
Erstmal die problematischen Apps weiter nach hinten schieben, das hilft schon mal.
Likes und Follows sind in der Social-Media-Welt ja etwa das, was Lob und Komplimente in der Realität sind. Vielleicht mal umgekehrt, wenn wir alle ein bisschen großzügiger mit Lob und Komplimenten in der richtigen Welt sind, dann reicht das ja fürs Ego und man muss sich das nicht auf Social Media holen und Likes werden ein bisschen egaler.
Das stimmt, das sagt auch Lilly Holunder. Die fehlenden digitalen Freunde substituiert man am besten mit richtigen Freunden. Einfach mal anrufen, das geht mit dem Smartphone, da kann man eine Nummer wählen und dann geht da jemand ran, aber ihr kriegt das raus.
Genau, und wenn ihr das Gefühl habt, ohne Facebook, Insta und Co. was zu verpassen, dann bittet eure Freunde und euer Umfeld einfach, euch über andere Kanäle zu kontaktieren. Und bitte nicht erschrecken vor diesem progressiven Vorschlag, aber vielleicht trifft man sich dann auch einfach wieder öfter.
Wenn ihr einmal runter seid von dem Zeug, Insta, TikTok, Be Real, dann wollt ihr vielleicht auch gar nicht mehr damit anfangen. Das ist zumindest die Erfahrung von Lilly Holunder. Ich mag den Namen so gerne.
Ja, das ist schön. Aber das ist ein Künstlername,
nein,
oder? Die heißt wirklich so?
Ich glaube, die Frage hat sie noch nie gehört.
Nein, aber ich frage dich das jetzt. Ist das ein Künstlername oder nicht?
Nein.
Das ist ja abgefahren. Ich bin da einfach von ausgegangen. Sorry, dass ich diese dumme Frage stelle. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer stellen sich die auch.
Ich habe sie ihr nicht gestellt, weil ich dachte, das ist eine doofe Frage.
Ja, das ist wie fettes Brot fragen, warum sie sich fettes Brot genannt hatten. Oder die Ärzte, ob sie schon mal einen Gag über Ärzte gehört haben.
Dann
müsste
ich vielleicht eher ihre Mutter eher fragen, warum sie Lilly Holunder genannt hat.
Naja, Holunder wird sie sie genannt haben, weil es halt der Nachname ist. Du könntest nur fragen, warum sie sie...
Wie dem auch sei, ich habe nicht gefragt.
Wie sind Sie denn auf Banowski gekommen? Das ist ein interessanter Name.
Es war eine ganz kreative Phase.
Ich habe noch ein Fazit. Ich wollte noch sagen, es gibt unterschiedliche Detox-Stufen. Also ihr könnt das Handy weglegen, ihr könnt Apps installieren, die euren Konsum ein bisschen zügeln. Ihr könnt, wie Steffi gerade gesagt hat, bestimmte Apps weiter nach hinten schieben. Ihr könnt manche Apps komplett löschen für eine Zeit lang. Oder ihr entfolgt und mutet einfach mal bewusst ein paar Accounts, die euch hart auf die Nerven gehen.
Und ihr fahrt nach Barcelona.
Genau, und setzt euch mal kurz mal an den Strand, 10 bis 20 Minuten und dann löst sich das Problem, wie bei Steffi. Dann kannst du. Man soll ja seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und meine kenne ich. Wenn ich beim Geheimdienst arbeiten würde, dann würde ich definitiv niemals Mitarbeiterin des Monats werden.
Aber jetzt spielst du nicht auf Rheuma an, oder? Ich glaube, die haben doch mittlerweile auch beim Geheimdienst auch eine Quote, wo Frauen und Menschen mit rheumatischen Erkrankungen bevorzugt eingestellt werden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Du meinst, du bist nicht verschwiegen genug? Komm.
Ich kann private Geheimnisse, also du sei unbesorgt, deine Geheimnisse würde ich mit ins Grab nehmen. Die kann ich schon für mich behalten. Aber wenn ich so richtig tragweitenstarkes Exklusivwissen hätte, dann hätte ich mich da schwer im Zaum. Also dir würde ich es als allererstes erzählen.
Man kann ja sagen, das wäre dann eine Informationssackgasse. Ja. Oder ein Kopfbahnhof für Geheimnisse. Denn bei mir wären deine Geheimnisse natürlich immer sicher.
Sicher, ne?
Aber was sollen wir über was reden, das so weit von uns weg ist, wie der, weiß ich nicht, wie der Wendler von einem Auftritt beim Eurovision Song Contest. Der BND wird dich wohl wahrscheinlich nicht zeitnah anrufen.
Ich denke auch nicht.
Wenn ihr aber interessiert seid an Geheimdiensten, am BND, am Verfassungsschutz und an dem, was die so machen, dann haben wir einen sehr, sehr guten Podcast-Tipp für euch. Und zwar Dark Matters von unseren Kolleginnen und Kollegen von SWR 3. Die beleuchten die Arbeit deutscher Geheimdienste. Und in jeder Folge geht es um einen anderen Fall. Teilweise auch noch völlig unbekannte Fälle.
Es gibt zum Beispiel, habe ich gesehen, schon eine Folge über den Reichsbürgerprinzen und seine Putschpläne. Ihr erinnert euch, der hätte das Dritte Reich beinahe seinen zweiten Frühling erlebt.
Heinrich der 13., ja. Prinz Reuß.
Prinz Reuß. Starker Typ, wenn die Geheimdienste diesen Plänen nicht rechtzeitig auf die Schliche gekommen wären. Gottlob.
Dark Matters klingt so ein bisschen wie ein neuer Thriller mit Liam Neeson, aber ja, das ist wirklich ein interessanter und spannender Podcast. Kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt unsere Empfehlung, unser Podcast zu Hause ist natürlich die ARD Audiothek. Kommt da mal rein.
Da haben wir es, Höke. Da haben wir einen Kamin
Schuhe
an.
Schuhe von der Anlass.
Ja.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Wisst ihr, auf wen ich richtig doll neidisch bin? Auf Leute, die laufen. Leute, die joggen gehen, sind meist Frühaufsteher. Die sind nicht wetterempfindlich. Die haben ihr Leben im Griff. Die haben immer ihre Laufschuhe im Rucksack. Die sind jederzeit bereit, ihren eigenen Pace-Rekord zu brechen.
Das Schlimme ist?
Ich beneide das
alles. Guck mal in meinen Rucksack.
Oh, ich hasse dich. Warte.
Ja, aber wofür? Also joggst du in dem Outfit mit deinen Laufschuhen, mit deinem Rucksack auf dem Rücken nachher nach Hause? Da ist
eine Turnhose drin.
Aber warum? Joggst du wirklich nachher nach Hause?
Wenn ich noch Zeit habe, jogge ich noch kurz um die Alster. Und versuche da Michael Stich einzuholen.
Nein. Nein, nicht, also ich bin nicht wegen Michael Stich, so Pascha, Tennis-Profi. Ich auf jeden Fall kann nicht laufen. Ich kann es einfach nicht. Ich empfinde das als Qual. Ich hätte immer Angst, zu wenig zu trinken dabei zu haben. Das wäre eine ganz schlimme Angst vor mir. Und ich hätte Angst vor dem Moment, dass ich bis zu einem gewissen Grad gelaufen bin, dann merke, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Und dann mir überlegen zu müssen, wie komme ich von hier jetzt wieder zurück nach Hause, weil laufen wird dann keine Alternative mehr sein. Und deshalb frage ich mich, es ist für mich wirklich ein magisches Rätsel, wie man auf die wahnwitzige Idee kommen kann, mal super gern Marathon laufen zu wollen, Stefanie.
Also erstmal ist es natürlich immer wichtig, mindestens 2 hartgekochte Eier dabei zu haben. Ne? Also ab 5 Kilometer.
Und einen Proteinriegel. Oh, diese Radfahrer mit ihren Proteinriegeln, nein, die sie dann so animalisch aufreißen.
Weißt du, dass es wirklich nicht besonders schön ist, jetzt mit dir darüber zu reden, weil im Moment ist es mir auch noch vollkommen schleierhaft, wie ich das in ein paar Wochen hinkriegen möchte, einen Marathon zu laufen. Denn zum einen habe ich noch gar keinen Trainingsplan. Gibt es nicht. Und ich ernähre mich, wie vorhin schon erwähnt, vorwiegend aus der Snackbox. Und es ist wahr, ich habe gestern 10 Euro reingeworfen und ich glaube, ich bin nicht im Plus.
Hast du da noch Guthaben?
Ja, ein bisschen, aber nicht dolle. Also wenn ich mein Körper wäre, ich würde mich ab sofort ghosten. Aber nun ja, es ist der 23. April, da würde ich gerne loslaufen.
Am 23. April ist das schon?
Ja, und deshalb... Oh Gott.
Okay.
Da laufen mehr Leute mit, das kann man offen sagen. Das ist jetzt nicht so, dass man, das ist jetzt nicht so wie so eine Party, die ich bei Facebook poste.
Mir war nicht bewusst, dass das so schon, ich dachte, wir sprechen hier über einen Termin im Juni oder so.
Ja, das ist so heiß zum Laufen. Wie soll ich denn dann laufen? Ne? Schwitze ich doch, also ekelhaft.
Okay. Bäm.
Naja. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt Hilfe. Für das Thema.
Und wir holen nicht nur Hilfe für Steffi, sondern für alle, die mal sowas machen wollen oder die sich, wie ich mal, in einer völlig fremden Welt träumen möchten, in der eine Banane am Wegesrand so viel Freude bereitet, Steffi. Ein Dixi-Klo, in dem du dich kurz erleichtern kannst. Wir machen euch fit für den Marathon oder für andere faszinierende Sportlichkeiten, die ihr euch so wünscht.
Ja, lass uns euer Kai Pflaume sein,
ja.
Ihr kleinen Finisher.
Wir sind der Jakob Lund. Und nee, ihr seid die Jakob Lunz und wir sind der Kai Pflaume.
Genau, also spätestens in unserer nächsten Folge vom Flexikon.
Und jetzt zieh schnell deine Laufschuhe an, Steffi.
Verarschen kann ich mich ehrlich gesagt wirklich selber. Das wird eine richtige Katastrophe, wirklich.
Der Marathon, meinst du?
Ja. Also ja, ich, Sportlichkeit ist noch nicht auf mich übergesprungen.
Ich werde dir versprechen.
Das ist ja nicht mein erstes Mal, muss ich sagen. Die letzten Male habe ich ja ganz gut durchgehalten.
Ich verspreche dir hoch und heilig, ich werde am Wegesrand stehen. Das verspreche ich. Wenn du schlecht abschneidest, werde ich aber so tun, als würde ich dich nicht kennen.
Das ist total peinlich, wenn man sich mit jemandem da blicken lässt, denn als 523. ans Ziel gekommen ist.
Exakt, das ist unangenehm. Und da möchte ich mein Image nicht ramponiert wissen von dir.
Entfolge mir gerne, es ist erlaubt.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
Ich bin Sebastian Friedrich.
Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
Ein Becher Tee dazu.
Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit PhilosophInnen.
Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
Zum Beispiel, was macht uns sicher?
Was schafft einen Sinn?
Kann Sprache gerecht sein?
Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Bis bald bei Tee mit Warum.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Alle Folgen in der ARD Audiothek.